Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Alles ist anders, alles ist neu. Aber ich glaube, da sind wir gleich auch im Thema Weihnachtszeit, wo auf einmal auch alles anders, alles neu geworden ist. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen und ich freue mich, hier zu sein. Frage, was schaut ihr so auf Netflix oder für die Älteren unter uns im Fernsehen so an Serien? Ich denke, ihr werdet mit mir übereinstimmen. Jede Story lebt davon, dass man die ganze Geschichte erzählt und nicht nur einen Ausschnitt oder eine Episode. Ich weiß nicht, wer von euch die Lindenstraße geschaut hat. Das ist ja mehr so meine Generation. Wisst ihr überhaupt, wie lange die ausgestrahlt worden ist? 34 Jahre. 1985 gab es die erste Folge mit Mama Beimer, Benny und Ilse Kling, oder Else Kling hieß sie, glaube ich, genau. Da war ich 17 Jahre alt. Und jetzt im März in diesem Jahr ist die letzte Folge über den Bildschirm geflimmert. Die Folge 1758. Stell dir mal vor, du würdest in die Folge 768 einsteigen. Ich glaube, du würdest ganz wenig verstehen. Und auch wahrscheinlich, wenn du bei 1327 einsteigen würdest, noch viel weniger. Wer ist da mit wem zusammen? Wie ist das Beziehungsgeflecht? Warum ist die Situation jetzt gerade so, wie sie jetzt ist und nicht anders? Warum reagiert der so und nicht anders? Und genauso ist es auch an Weihnachten. Um die wahre Bedeutung von Weihnachten zu verstehen, reicht es nicht aus, sich auf einen Ausschnitt zu konzentrieren. Leider wird die Weihnachtsgeschichte oftmals aber so gesehen als eine Episode wahrgenommen, ohne den Kontext mit einzubeziehen. Wir glauben, die ganze Geschichte verstehen zu können mit einer einzigen Episode, die da damals begann. Es begab sich aber zu jener Zeit. Ich möchte heute versuchen, in dieser Predigt deutlich zu machen, dass Weihnachten eben nicht nur eine Episode ist, sondern im Zusammenhang steht mit der gesamten Heiligen Schrift. Meine heutige Predigt ist aus der Reihe 24 Mal Weihnachten neu erleben. Manche haben ja auch das Buch. Und in Anlehnung an die Lindenstraße habe ich meine heutige Predigt die Jesusstraße genannt. Um einfach deutlich zu machen, dass Weihnachten zwar eine Episode ist, aber es noch viele weitere Geschichten Gottes mit dem Menschen gibt. Und nur, wenn wir die gesamte Geschichte betrachten, Weihnachten verstehen. Wann taucht denn Jesus das erste Mal auf? Ja, ich kann euch leider nicht hören, was ihr jetzt sagt. Du sagst vielleicht, na, ist doch klar. In Bethlehem, an Weihnachten, das weiß doch jedes Kind. Aber das ist so nicht richtig. Es ist eine viel spätere Folge in der Staffel, um mal auf der Sprache der Netflix-Serien zu bleiben. Ich behaupte, dass Jesus von Anfang an dabei war, als Gott die Welt schuf. Ich kann euch leider jetzt nicht hören, wenn ihr jetzt protestiert. Dass Gott der Vater, der Schöpfer, die Welt und die Elemente geschaffen hat, das ist natürlich klar. Und auch die zweite Person, der Gottheit, der Heilige Geist, war auch dabei. Da heißt es im zweiten Satz der Bibel, dass der Geist Gottes über, also die Ruach, über dem Wasser schwebte. Und was ist mit dem Sohn? Wo war der? Da gibt eine neutestamentliche Stelle Auskunft, und zwar 1. Kolosser 1, die Verse 16 und 17. Da steht, er, damit ist Jesus gemeint, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung, denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Also Jesus hat mitgewirkt beim Erschaffen von allem, was wir jetzt sehen und auch von der unsichtbaren Welt, die wir irgendwann mal erblicken, wenn wir hier sterben werden. Dass Gott nicht allein war, wird auch am Ende des ersten Schöpfungsberichtes deutlich. Da heißt es nämlich, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild, uns ähnlich. Also rein mathematisch gesehen können es natürlich auch zwei von den drei Personen der einen Gottheit gewesen sein. Aber ich vermute jetzt mal, dass zwischen den dreien keine Ausgrenzung stattfand. Alles war gut. Es war so, wie Gott es sich vorgestellt hat. Gottes Urteil über sein Werk inklusive den Menschen war Prädikat sehr wertvoll und sehr gut. Gott hat den Menschen ein perfektes Zuhause geschaffen. Garten Eden. Er gab den Menschen eine Aufgabe zu herrschen, zu bewahren, zu gestalten und Tieren einen Namen zu geben zum Beispiel. Und Gott hatte eine ungetrübte Gemeinschaft mit den Menschen. Und es wird auch deutlich, wie Gott in seine Schöpfung, wie er sich da bewegte. Zwei Dinge dazu. Gott und die Menschen hatten unmittelbaren Kontakt. Also man konnte sie mit allen Sinnen wahrnehmen. Gott hören, ihn anfassen, ihn sehen. Ich weiß nicht, ob man Gott auch riechen konnte. Wenn ja, dann da war das ein himmlischer Geruch, besser als Charuti 1881 oder Coolwater oder mein Lieblingsduft ist Bee von Calvin Klein, aber ich will keine Schleichwerbung machen. Das war das eine. Und das andere war, Gott wandelte in seiner Schöpfung. Also, das war kein Kontrollgang, ist hier alles in Ordnung, macht der Mensch hier alles richtig, sondern er wandelte. Es gibt ja auch diesen Begriff Lustwandeln. War mit meiner GU-Gruppe in Sanssouci in Potsdam, da waren ja auch diese Lustgärten und ich habe verstanden, was das heißt. Es war einfach schön anzusehen und alles wahrzunehmen, die Perspektiven und so weiter. Da hat man richtig Lust gehabt, durchzugehen. Alles war gut im Garten Eden. Der Baum des Lebens verhalf ihnen, ewig zu leben. Und sie genossen die unmittelbare Gegenwart von Gott. Den ersten Menschen ging es so, wie wir uns wünschen zu leben. Kein Stress, kein ständig sich entscheiden müssen, keine Langeweile, keine störenden Handys, keine aufdringlichen Chefs, keine nörgelnden Kinder, kein Leid, kein Schmerz, kein Tod. Alles war gut. Und dann kam der Beziehungsbruch. Wir kennen die Geschichte. Mir kommt es jetzt gar nicht so auf die Art und Weise an mit Apfel und Baum und so weiter, wie das alles passiert ist. Aber Fakt ist, der Mensch wurde von der Schlange als Sinnbild für das Böse, für den Teufel, ja, mit einer Halbwahrheit getäuscht. Wie der Name schon sagt. Halb was war, was er sagte, und halb eine Lüge. Und der Mensch fing an, Gott nicht mehr zu vertrauen. Und der andere Fakt ist, mit der Sünde kam der Tod. Das hatte Gott als Konsequenz angekündigt in 1. Mose 2,17. Doch der Mensch, der fiel nicht gleich tot um, sondern er lebte weiter in seinem Körper. Das kam dann später. Und es gab auch noch ganz andere Konsequenzen. Die Menschen mussten raus aus dem schönen Garten Eden. Der Grund war, wenn sie weiterhin vom Baum des Lebens gegessen hätten, fand Gott scheinbar nicht so gut. Die Arbeit wird beschwerlich. Die Frauen gebären unter Schmerzen ihre Kinder. Und vor allem die unmittelbare Gemeinschaft mit Gott, ihrem Schöpfer, war nicht mehr möglich, weil Gott heilig ist und der Mensch sündig. Wie Feuer und Wasser, die keine Gemeinschaft haben können. Wo auch keine nörgelnden Kinder, keine aufdringlichen Chefs und so weiter. Und seitdem hat der Mensch ein Problem. Er ist doch geschaffen zur Beziehung mit dem Allerhöchsten. Aber er sieht ihn nicht mehr. Und die Kommunikation mit ihm scheint auch ziemlich schwierig zu sein. Und weil der Mensch eben als Beziehungswesen zu seinem Schöpfer geschaffen wurde, kommt er irgendwie nicht zur Ruhe, ist unzufrieden. Steckt das Wort Frieden drin. Aber auch Gott hat ein Problem. Er schuf doch den Menschen als sein Gegenüber, als sein Ebenbild. Der Mensch hat göttliche Anteile. Und er will doch auch die Gemeinschaft. Und er sehnt sich nach jedem Menschen. Aber Gemeinschaft ist nicht mehr möglich. Was nun? Und hier kommt Jesus ins Spiel. Im dritten Kapitel vom ersten Buch Mose entdeckt der kundige Bibelforscher einen deutlichen Hinweis auf Jesus. Nochmal den Kontext. Die Schlange hat den Menschen verführt und Gott nicht mehr zu vertrauen. Gott kommt, Gott ruft den Menschen und er versteckt sich. Der Mensch hatte gesündigt. Und Gott muss, wie angekündigt, seine Konsequenzen durchziehen, auch wenn ihm das sicherlich nicht leicht gefallen ist. Aber in seinen Konsequenzen zeigt sich schon auch die Hoffnung und eine Verheißung, die auf Jesus hindeutet. Ich möchte sie vorlesen. 1. Mose 3, 14 und 15, da steht: Und der Gott, der Herr, sprach zur Schlange: Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh, unter allen Tieren des Feldes. Auf deinen Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Jetzt. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Komisch, oder? Warum Same der Frau und wenn überhaupt nicht Same des Mannes? Was bedeutet dieses Bild? Der Same der Frau wird dem Samen der Schlange den Kopf zertreten. Der Mensch, der hier beschrieben ist, ist der Besieger der Schlange und wurde nicht von einem Mann gezeugt, sondern von einer Frau geboren. Klingelt da was in euch? Das ist Maria und Jesus Christus ist ihr Same. Und dieser wird durch den Biss des Widersachers zwar tödlich getroffen, stirbt am Kreuz auf Golgatha. Und dieser Tod, das sündlos erlitten, sühnt die Schuld und macht den Verkläger, vor Gott den Teufel bzw. der Schlange, und machtet sie. Der Schlange wird den Kopf zertreten. Sein Ende ist erwirkt. 1. Johannesbrief 3, Vers 8 steht: Jesus ist erschienen, um was? Um die Werke des Teufels zu zerstören. Aber das ist nicht die einzige Stelle, die auf Jesus hinweist im Alten Testament. Bei den alttestamentlichen Propheten gibt es einige Stellen, zum Beispiel Jesaja. Er beschreibt ihn mit dem Namen, die seine Einzigkeit unterstreichen. Da heißt es in Jesaja 9,5, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Der Prophet Micha verkündigt den Geburtsort. Du Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Micha 5,1. Maleachi prophezeit seinen Wegbereiter des Gottessohnes. Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll, und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Und Zacharja beschreibt den Einzug des Herrn in Jerusalem. Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Esel. Und so wird die Menschwerdung Gottes, so wie sein Weg über die Erde im Alten Testament schon vorausgesagt. Jesus, er war von Anfang an dabei. Er war schon bei der Schöpfung dabei. Er war von Anfang an Teil der Heilsgeschichte Gottes. Herodes, als er erfahren hat, dass da ein neuer König kommen soll, fragte seine Schriftgelehrten, Matthäus 2, Vers 5. Wo soll denn dieser neue König geboren werden? Interessant ist seine Reaktion. Wie hat er reagiert? Er erschrak. Und wenn ich seine Reaktion richtig interpretiere, hat er nicht das Große erkannt, was gerade hier in der Menschheitsgeschichte abgeht. Er glaubte zwar seinen Schriftgelehrten, er glaubte sogar, dass dieser neue König wirklich geboren wurde, aber er glaubte nicht den Rest, was über die Schriften bereits über den Messias, über Jesus gesagt wurde. Und im Bild gesprochen, er sah nur diese eine Folge aus der gesamten Geschichte. Er verstand nicht. Wie bei der Lindenstraße, wenn du nur Folge 245 siehst, dann verstehst du gar nichts. Und vielleicht wollte er es auch gar nicht erkennen und verstehen. Er hing lieber an das, was ihm so seine kleine Welt bot. Er hatte ein kleines Königreich. Er hing an seinem Geld, an seiner Macht, an seinem Einfluss, was weiß ich. Er wollte die Kontrolle nicht verlieren in seinem Reich, wenn da was Neues passiert, wenn da ein neuer König kommt. Er hat nicht verstanden, wie groß das war, was gerade hier in der Menschheitsgeschichte passiert, was hier gerade an Weihnachten stattfand. Und so ist es auch die Frage an uns. Denken wir auch manchmal in unseren kleinen, engen Kategorien in unserem Reich. Ich möchte das kontrollieren. Huch, was Neues. Ein neuer König wird geboren. Will der irgendwie eingrenzen? Eine Position streitig machen? Da waren doch auch noch die Schriftgelehrten. Die hatten große Kenntnis. Mit großer Sicherheit haben sie die Information weitergegeben an den Herodes. Ja, in Bethlehem wird dieser König geboren werden. Und sie wussten verstandesmäßig die Wahrheit. Sie waren die Premium-Theologen und sie wussten um den Messias, wo er geboren werden würde. Aber hat ihnen diese Erkenntnis was gebracht? Nein. Sie blieben passiv. Nirgendwo lese ich, dass sie sich auf den Weg gemacht haben, um auch diesen Messias zu empfangen. Sie blieben passiv, trotz des phänomenalen und einzigartigen historischen Weltereignisses. Was machen wir denn mit unserer Erkenntnis über den Retter der Welt, den wir jetzt wieder an Weihnachten feiern? Der Retter der Welt wurde geboren. Und dieser ist gekommen, um zu finden, was verloren war, um Leben zu geben, das, was tot war, um Kranke zu heilen und das nicht nur körperlich, um die Ketten der Gebundenheit zu lösen, um die Trennung, die wir zu Gott haben, wieder aufzulösen und wieder die Gemeinschaft mit ihm herzustellen, damit wir Gott sehen können, von Angesicht zu Angesicht, so wie das früher war. Um wieder die Berechtigung zu haben, Einlass in das Paradies, wo der Baum des Lebens steht, dass der Mensch dann wieder essen darf. Die Offenbarung berichtet davon, dass dieser Baum wieder zur Verfügung steht dann für den Menschen. Um den Menschen letztendlich auch wieder die Herrschaft zurückzugeben, die er an den Teufel verloren hat. Kurz, um den Zustand, wie es zu Beginn der Menschheitsgeschichte im Garten Eden war, wieder herzustellen. Ein Englisch sprechender würde sagen, this is amazing. Das ist einmalig, übersetzt heißt es, einmalig, erstaunlich, wundersam. Und wie ist das mit uns? Haben wir all diese großartigen Dinge, die Jesus für uns errungen hat, in unserem Herzen richtig erfasst? Erfasst, was das bedeutet? Sehen wir die weltgeschichtliche Größe? Und reihen wir uns ein in das Große? Oder reicht uns unser kleines Königreich, was wir so um uns herum aufgebaut haben, der krampfhaft festhalten, was wir nicht loslassen wollen? Du kannst ein Teil von diesem Großen sein. Du kannst ein Teil der Weltgeschichte sein, die mit Jesus in der Schöpfung begonnen hat. Durch ihn wurde alles, was geschaffen wurde. Das war sozusagen die erste Folge in der Staffel. Und ich weiß nicht, in welcher Folge der Jesusstraße wir uns heute jetzt befinden. Auf jeden Fall ist es die Staffel oder die Episodenreihe, nachdem Jesus als Retter diese Welt gekommen ist. Und nun hängt es von uns ab, inwieweit dieser Retter uns für seine große Sache einsetzen wird. Und das große Staffelfinale steht ja noch vor uns. Dann, wenn Jesus wirklich als König und Herrscher und Richter auf dem himmlischen Thron sitzt, es faktisch geschieht, wenn umgesetzt wird, was auf den ersten Seiten der Bibel steht, wenn der Schlange wahrhaftig den Kopf zertreten wird, in den Feuersee geworfen wird, weggeschlossen wird für alle Ewigkeit. Und wenn die ursprünglichen Vorstellungen Gottes, die er im Garten Eden gehabt hat, für alle Ewigkeit Bestand haben. Das Finale. Ich komme zum Schluss. Und ich will enden mit dem großartigen Staffelfinale aus der Jesusstraße, aus der Offenbarung Kapitel 21, die Verse 3 bis 7. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Trauer. Schrei. Noch Schmerz. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, mach alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Und ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Lebens geben, umsonst. Wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. In diesem Sinne, lasst uns die Adventszeit und die Corona-Zeit nutzen und uns besinnen auf das Wesentliche, indem wir eben nicht nur auf das Kleine schauen, dieses einzelne Puzzlestein, sondern auf das Gesamtbild. Ist ja jetzt auch egal, was das für ein Bild ist. Lasst uns das Gesamte, das Große betrachten und nicht nur unsere kleine Welt. Lasst uns auf Jesus schauen, den Anfänger, den Vollender des Glaubens. Lasst uns nicht sein wie Herodes, der irgendwie krampfhaft an seinem kleinen Reich festhält, alles kontrollieren noch möchte. Lasst uns auch nicht sein wie die Schriftgelehrten in ihrer Intellektualität, die alles wissen, aber dennoch passiv bleiben, sondern sei einfach du selbst. Nimm deinen Platz ein, in welchen Folgen auch immer, der Jesusstraße. Nimm deinen Part ein und füll deinen Part aus mit Leidenschaft. Das wünsche ich mir für uns alle, für diese Adventszeit von ganzem Herzen. Die Entscheidung liegt aber an dir.